Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Herr Thoma, wie sind Sie auf diesen Text von Beckett getroffen? Seine Schauspiele, Godot, Fahndepartie, Endspiel oder auch Glückliche Tage sind ja allen bekannt, die mit Beckett in irgendeiner Weise gerne korrespondieren.
Bei mir hat es mit Murphy angefangen, diesem komischen Buch, was er jahrelang versucht hat, in einem Verlag unterzubringen und es kein Verlag wollte. Und das war die erste Begegnung mit Beckett. Und erst später habe ich dann auch Theaterstücke gesehen, wie Warten auf Godot und sowas. Aber natürlich bin ich in meiner Bibliothek herumgestrichen und habe gesucht, was für einen Text könnte man denn mal zu einem Malerbuch machen, denn ich wollte immer ein Malerbuch machen. Nun war diese Problematik, ist das, was ich hier mache, wirklich ein Malerbuch? Ich habe immer dieses Muster vor mir, die Scherenschnitte von Matisse mit einem Text dazu, die beide autonom sind. Der Text ist autonom und die Bilder sind autonom. Und was ich mache, ist eigentlich nicht ein Malerbuch in diesem Sinne, sondern es ist eine Illustration. Und ist das eigentlich das, was ich wollte? Nein, ich wollte es eigentlich auch anders haben. Aber dann hat man mich nach einigem Zögern doch überredet. Nee, mach ruhig. Auch Illustration kann Malerbuch sein. Wir haben hier in Wolfenbüttel, ich lebe ja in Wolfenbüttel, die Herzog-August-Bibliothek. Und die haben eine fulminante Sammlung an Malerbüchern von allen Leuten, die wichtig sind in der zeitgenössischen Kunst. Und da habe ich immer gedacht, hier, du lebst in Wolfenbüttel, ganz dicht an diesem wunderbaren Haus. Ich kannte den Museumsdirektor Paul Rabe und ich wollte unbedingt da noch mich eindrängeln. Wir wissen schon, wie das geht mit der Eitelkeit. Und tatsächlich haben wir es jetzt hingekriegt, aber die wissen noch nicht, dass ich tatsächlich jetzt noch ein Buch gemacht habe an einer Mappe.
Aber Beckett's Beobachtung, sein gesammelter Wahrnehmungshorizont setzt sich aus Skizzen und Momentaufnahmen zusammen. Den essentiellen Untergrund, den muss man sich ja erstmal erschließen. Und der wechselt ja von Aufnahme zu Aufnahme. Also entspricht ihm eigentlich so eine zeichnerische oder malerische oder skizzenhafte Korrespondenz.
Ja, vielleicht ist es so.
Auch eine Form der Verständigung.
Ja, ich habe immer, auch jetzt, als ich es gesehen habe, habe ich immer noch gedacht, man müsste noch mal eine andere Form finden. Das muss vielleicht archaischer sein. Es muss nicht so textbezogen sein, sondern das müsste vielleicht doch ein bisschen, ja, wie so eine Fußspur, dass man einfach so drauftritt auf die Seite. Das kann man so nicht machen, das weiß ich, aber aus so einer wirklich bezogenen Reaktion heraus, also etwas zu machen, was nicht so sehr am Text klebt, sondern über dem Text steht und wo sich die beiden Dinge so ergänzen. Ne?
Aber führen nicht Ihre Zeichnungen auch ein Eigenleben?
Schon, ja.
Die nehmen ihren eigenen, auch erzählerischen Weg.
Ja,
wenn
so.
Der Text daneben, wenn man durch diese Textkapitel flanieren, gucken, ob man Bezüge sieht oder man kann beide freischwingen. Und vielleicht ist das auch das Besondere an Ihrer Korrespondenz.
Also es ist eigentlich von mir eine Position der Ehrfurcht, sozusagen einem Niederknien vor diesem Text. Also ich finde diesen Text, den ich schon oft gelesen habe, aber wie er heute nochmal uns vorgestellt wurde, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war so, als wenn ich noch mal richtig in die Geschichte eintauche und jetzt könnte ich noch mal neu anfangen. Es gibt natürlich auch, wie Sie sich denken können, nicht nur diese 21 Blätter mit 21 Textausschnitten, sondern es gibt viel, viel mehr. Und ich könnte eine Ausstellung machen, die viel größer ist als die, die wir hier jetzt gesehen haben, mit den ganzen Arbeiten zu diesem Text. Zum Beispiel diese Schlussgeschichte mit dem Boot, wie er sich da in diesem Boot sozusagen festmacht, um das Ende herbeizuführen. Da gibt es einen Haufen Zeichnungen davon. Wir haben wahrscheinlich nicht mal 10% dieser Arbeiten gemacht. Also ich könnte richtig eine dicke, große Ausstellung machen, nur mit diesen Zeichnungen zu diesen Texten.
Wobei man auf der einen Seite argumentieren kann, eine Form der Reduktion, die sehr Beckett entspricht, aber gleichzeitig wie aus dem Sprachbild oder der schlichten Beobachtung plötzlich ein riesengroßes Gedankenpanorama entsteht. dem Sie dann eine verdichtete Form geben?
Also in meinen Bildern, die man ja auch zufälligerweise gerade in Göttingen auch im Künstlerhaus sehen kann, gibt es überhaupt keine Menschen. Die sind in der Regel in allen meinen Bildern nicht drin, wohl aber immer Gegenstände des Menschen. Hüte, Schuhe tauchen immer wieder mal auf. Auch das, diese Nähe zu diesen Attributen wie Krawatte oder so, hat den Zugang zu diesem Beckett-Tekst auch leichter gemacht.
Das sind ja ganz vertraute Beckett-Attribute.
Ja. Also diese Melone zum Beispiel, das ist ja so ein Objekt. Natürlich, wenn man dann mal Warten auf Godot gesehen hat, dann kommt man auch nicht so ganz leicht von diesem Attribut weg, ne? Sondern sieht gern eine Beckett-Figur mit diesem Hut.
Oder das ramponierte Schuhwerk.
Sowas. Schuhe habe ich, glaube ich, 20 Mal gemacht. Immer wieder. Und da gibt es schöne Zeichnungen, die aber nicht immer geeignet waren für diese Art von Buch. Ich habe einige Blätter auf so alten Kontobüchern gemacht, wo die Krawatte drauf ist zum Beispiel. Und da habe ich jetzt ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Kontobüchern, die eigentlich ganz gut dazu stehen. Aber sie sind mir fast ein bisschen schön im Hintergrund.
Beckett's Figuren begeben sich auch rein in den Schlamm. Sind völlig verrotzt.
Und man muss auch nicht Beckett...
Abgerotzt, aber beispielsweise Beckett's Winnie in den glücklichen Tagen. Die sitzt bis zum Hals im Sand und strahlt.
Ja.
Also ist immer die Frage, wie geht man mit dem Glanz um? Oder auch, wenn man den Titel dieses Essays nimmt, über Erzählung und Texte um nichts.
Ja.
Was sagt einem das denn, das Nichts? Ja? Wenn man sich jetzt wie im Theater den leeren Raum vorstellt, der redet pausenlos. Von daher ist das auch ein bisschen wie auf einem Drahtseil. Braucht das jetzt einen stabilen Zugriff oder einen Garzaden oder nur etwas, was schwebt?
Ohne die beiden vergleichen zu wollen, aber bei Kafka ist wie bei Beckett immer auch so ein humoristischer Part dabei. Und den finde ich eigentlich ganz interessant, weil meine vorherigen Arbeiten waren eher immer in satirischer Art. Und ich habe nur gedacht, naja, wenn du die komischen Männer machst, dann kannst du auch andere machen. Deshalb dieser Weg zu Beckett.
Aber Beckett hatte auch einen riesengroßen Vorrat an humorvollen Anmerkungen. Und auch wenn man jetzt sozusagen auf das Schlichte guckt oder glotzt, auf so ein Stück Brett, ja, oder auf so eine armselige Gestalt, die da so hinhumpelt, dann verlockte ein quasi, ach du Armer, zu denken, und er sagt sich, naja, du bist wieder mitten rein in die Falle.
Ja.
Oder es gibt so einen schönen Satz von Georges Dabory, auch in Anlehnung an seine Korrespondenz mit Beckett: die Schönheit und der Schrecken der Endspiele. Es ist immer beides.
Jetzt ist ja gerade ein neues, dickes Buch rausgekommen, die Deutschen Tagebücher. Der ist ja 36, 38, glaube ich, in Deutschland rumgewandert. Das ist sehr fett, sehr dick, sehr groß, sehr teuer. Ich habe in der FAZ ein paar Ausschnitte davon gelesen. Und das ist, glaube ich, allemal das Geld wert. Das ist ein wahnsinnig toller Schriftsteller. Und meine Annäherung, wie gesagt, reine Demut und Ehrfurcht. Ne?
Aber es ist doch auch immer der Impuls weitermachen. Und wie Sie vorhin sagten, von bestimmten Motiven, Dutzende von Blättern und Versuche. Oder wie halt auch Frau Beckett immer sagte, scheitern, wieder scheitern, immer scheitern, besser scheitern. Und gucken, wie die Annäherung sich entwickelt.
Ja, das haben Sie schöner gesagt, als ich das sagen kann. Also vielleicht war es das.